Koalitionssuche in Sachsen und Thüringen. Ich glaube, die meisten möchten nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken. Die Atmosphäre ist geprägt von Sorgen und Zukunftsängsten. Was, wenn nichts klappt? Und es ist mit Druck alles unterlegt. Wir müssen ja unbedingt eine Lösung finden. Und dann kommt die gedankliche Enge dazu. Zum Beispiel keine Koalition mit der Linken. Wie soll man in einer solchen Situation noch klar denken können? Und je länger man darüber nachgrübelt, desto stärker wird eine andere Frage, eine größere. Geht das nicht gerade vielen von uns so, großen Teilen der Gesellschaft? Wie sollen wir klar denken, wenn wir Angst haben, wahlweise vor Migranten, Rechtsextremen oder schlicht davor, uns unser Leben nicht mehr leisten zu können? Wenn wir den Impuls fühlen zu sagen, alles ist schlecht. Wie also soll man da noch klar denken? Zugeschaltet ist mir jetzt die Philosophin Ina Schmidt, die gerade an einem Buch übers Denken arbeitet. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Guten Morgen, Frau Asner.
Vielleicht ist es ja eine dumme Frage, aber was ist denn eigentlich klares Denken, Frau Schmidt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist auch, glaube ich, eine Frage, die sich gar nicht abschließend beantworten lässt. Und je länger man drüber nachdenkt, desto größer wird, glaube ich, das, was wir unter dem Denken auch verstehen können. Also grundsätzlich handelt es sich aber dabei um sogenannte mentale Prozesse, mit denen wir einfach versuchen, uns die Welt zu strukturieren, zu ordnen, Urteile zu fällen, Schlussfolgerungen ziehen zu können, also Argumente für und gegen Positionen zu finden und am Ende sowas wie Erkenntnisprozesse möglich zu machen.
Das heißt, wir versuchen mit dem Denken auch, uns die Welt ein bisschen greifbarer zu machen. Was ich jetzt eben beschrieben habe, so eine Gemengelage aus Angst und Überforderung, sehen Sie die auch?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch die Frage, ob wir da mit dem Denken tatsächlich zu sowas wie Lösungen oder Gedanken finden können, die uns dann wiederum davon entbinden, weiterzudenken. Also dass wir irgendwie so an ein Ende oder zu einer Antwort kommen, mit der wir alle glücklich und zufrieden sind. Das stellen wir ja tatsächlich im Moment in ganz, ganz vielen Kontexten fest. Das ist da offensichtlich auch eine große, große Vielfalt und in dieser Vielfalt eben auch eine Überforderung gibt, also zusätzlich eben eine Gefühlslage, die uns dann hin und wieder doch durchaus davon, so daran hindert, ins Denken zurückzufinden.
Also um das nochmal vielleicht mit dem Beispiel zu unterlegen, bedeutet das, dass wir uns in Erzählungen verfangen, wie zum Beispiel die Menschen im Osten sind alle Opfer, Migranten sind unser Verderben oder auch die Demokratie wird untergehen und wir können die Fakten, die vielleicht das gar nicht belegen, überhaupt nicht mehr sehen?
Naja, es ist halt die Frage, wie sehr wir uns auch um diese Fakten bemühen. Also gerade auch in Zeiten, wo wir natürlich dann auch über diese Frage, was ist jetzt eigentlich ein Fakt, was ist eine Fake News, was ist tatsächlich das, was mich an etwas glauben lässt, wie kann ich sicher sein in dem, worüber ich mich informiere, wer ist eigentlich an der Stelle ein Experte, eine Expertin oder eine Autorität, der ich folgen will, weil ich natürlich mir auch nicht jedes Wissen oder jede Information irgendwie selbst zugänglich machen kann und trotzdem in dieser Überzeugung zu bleiben, ich kann es versuchen, ich muss es vielleicht sogar versuchen. Also diese Möglichkeit, sich um Fakten zu kümmern, sich mit anderen Menschen in den Austausch zu bringen, um eben auch tatsächlich so weit zu gehen, die eigene Narrative, die eigenen Erzählungen, von denen ich vielleicht sogar überzeugt bleiben möchte, einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es nicht so wäre? Was wäre, wenn ich einen anderen Begriff von Freiheit hätte? Was wäre, wenn ich geflüchtet wäre? Also diese Möglichkeit, sich gedanklich, und das ist dann eben das Interessante am Denken wiederum, ohne dass es immer zu einer Lösung kommen muss, aber im Denken auch einfach mal auf andere Positionen einzulassen und sich zu fragen, ist es eigentlich immer so leicht, zu so einer Behauptung oder einer Meinung zu kommen, von der ich glaube, dass sie eindeutig ist? Und was macht diese dann entstehende Uneindeutigkeit vielleicht auch mit der Möglichkeit, mit anderen Menschen anders ins Gespräch zu gehen und vielleicht nach anderen Wegen zu suchen?
Da sind wir jetzt aber schon einen Schritt weiter und haben quasi die Angst überwunden. Wenn ich nochmal bei dieser Angst bleibe, nehmen wir an, ich habe Angst vor der Zukunft. Wie verändert das meinen Blick auf die Gegenwart, auch auf die Wirklichkeit?
Ja, es gibt ja diesen schönen Satz von Viktor Frankl, dem Psychiater, aber eben auch Philosophen aus Österreich, der über die Angst gesagt hat, dass wir uns von ihr nicht alles gefallen lassen dürfen. Und ich glaube, das ist genau der Schritt, um den es geht. Also festzustellen, dass ich in Angst zum Teil auch gefangen bin, mit Sicherheit häufig auch begründet Angst habe und dann aber trotzdem mich traue, im Gespräch oder eben auch in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, mich zu fragen, was ist es denn tatsächlich? Was ist hier wirklich der Fall? Wie begründet ist diese Angst? Wo kommt sie her? Worauf richtet sie sich? Und dann sind wir, glaube ich, eben in diesem neuen Raum, also in einem sozusagen einem Möglichkeitsraum, würden die Philosophen sagen, in dem wir nicht mehr nur dieser Angst ausgeliefert sind, sondern sie selbst im Denken zum Thema machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, den wir häufig nicht so richtig gewohnt sind. Also wo es auch nicht darum geht, mit anderen wirklich in den Diskurs zu gehen, sich auch zu trauen, über diese Angst so zu sprechen, dass sie eben nicht in eine Schuldzuweisung oder in eine neue Erzählung oder in etwas, was ausschließlich schlecht sein kann, mündet, sondern dass wir uns überlegen, gibt es eigentlich eine Alternative zu der Schlussfolgerung, dass diese Angst tatsächlich zu einer realen und ganz faktisch belegbaren Bedrohung wird, oder kann ich nicht auch einen anderen Weg wählen?
Das ist diese Spirale, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Also ich habe Angst vor der Zukunft. Ich schließe daraus, was jetzt in der Gegenwart alles ist. Und das wird ein Kreislauf, der sich als Spirale mit falschen Gedanken sozusagen immer weiter dreht. Wenn wir aus diesem Karussell raus wollen, dass ich denke, jetzt ist alles schlecht, so wie Sie es gerade gesagt haben, deshalb muss in der Zukunft Folgendes passieren, dann gehe ich aus dem Karussell raus und außerhalb des Karussells ist dieser Denkraum, den Sie quasi gemeint haben. Nur der Absprung von dem Karussell, der ist halt so schwierig. Wir haben ja gerne mal den Impuls zu sagen, gerade wenn wir Angst haben und überfordert sind, nein, ich will nicht, ich block das Gespräch ab, ich mache da nicht mit. Haben Sie einen Tipp, wie man diesem Impuls widersteht und dahin kommt, wo Sie ja hinwollen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Denkübung. Also es ist etwas, was wir üben können, was wir auch lernen können, ein Stück weit zu sagen, ich stelle das ja auch für mich fest, dass ich in dieser Angst gefangen bin, dass ich mich vielleicht auch gelähmt fühle, dass ich erstarrt bin, dass ich gar keinen klaren Gedanken fassen kann. Und sich diesem Zustand zu widmen, vielleicht auch tatsächlich, also ich arbeite im Moment in einem Projekt zusammen mit Menschen, die sich gerade mit dieser Zukunftsthematik beschäftigen und die zum Beispiel nicht von Zukunft sprechen, sondern von Zukünften. Also zu sagen, gibt es nur die eine? Gibt es nicht auch andere? Gibt es immer sozusagen ein Ursache-Wirkungsprinzip? Ist das zwingend? Wenn ich jetzt vor etwas Konkretem Angst habe, muss dies oder jenes daraus folgen? Und ich glaube, dass wir dazu viel häufiger in der Lage sind, wenn wir nicht ständig den Blick dorthin richten, wo wir eigentlich in dieser Angst auch bestätigt werden. Und das ist natürlich eben auch ein Teil der eigenen sozusagen Verantwortung im Denken, sich zu überlegen, wohin wende ich mich, wohin richte ich meinen Blick, mit wem gehe ich eigentlich in den Austausch und lasse bestimmte Dinge bestätigen oder eben vielleicht auch mal widerlegen. Und das ist dann eigentlich sowas wie eine Denkschule, die schon in der Antike, also in der stoischen Philosophie, eine große Rolle gespielt hat, tatsächlich sich vorzunehmen, die eigene emotionale Lage auch im Denken zum Thema zu machen.
Ich weiß ja nicht, wie die Stoiker das damals angestellt haben, aber heute sind wir doch arg gefangen auch in Blasen. Wir bewegen uns in unseren Social-Media-Welten, bekommen vom Algorithmus immer nur die Dinge zugespielt, die wir sowieso schon angeklickt hatten vorher. Also unser Denken wird quasi immer auf dem gleichen Gleis gehalten. Ist es heute viel schwieriger, das zu tun, was Sie da sagen, nämlich zu überlegen, mit wem müsste ich denn eigentlich mal sprechen, um einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen?
Ich weiß nicht, ob es viel schwieriger ist. Ich glaube, das andere ist viel einfacher geworden. Also das ist vielleicht nochmal genau der Punkt zu sagen, wie sehr mache ich mir halt auch bewusst, dass das, was ich denke, was ich tue, was ich entscheide, auch Ergebnis einer bestimmten Umgebung und einer Filterblase ist, die ja gar nicht unbedingt nur schlecht sein muss. Also es geht ja gar nicht darum, immer aus Filterblasen komplett aussteigen zu müssen, sondern sich zu fragen, gibt es noch andere? Gibt es die Möglichkeit, mich vielleicht einfach auch mal mit jemandem zu unterhalten, der ein ganz anderes Weltbild hat und darin aber auch festzustellen, wo sind die Grenzen für das, was ich eben auch noch bereit bin zu denken, was vielleicht auch an die Vorstellung dessen stößt, wo ich sage, bis hierhin ist eben auch ein Gedankenaustausch möglich und ab einer bestimmten Stelle gelingt das eben nicht mehr. Und was ist eigentlich der Grund dafür? Und diese Räume zu öffnen, das ist natürlich eine Herausforderung. Es braucht Mut, es braucht vielleicht auch ein bisschen Kreativität, es braucht irgendwie die Vorstellung, auch davon selbst wirksam sein zu können. Aber ich habe im letzten Jahr jetzt auch hier vor der eigenen Haustür wirklich die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Menschen, die darin so inspiriert aufgegangen sind, obwohl es wirklich kleine Schritte waren, ob das in nachbarschaftlichen Kontexten waren, ob das hier in der Kirchengemeinde war oder in Grundschulen, wo es, glaube ich, dann zu etwas führt, was nicht unbedingt eine Lösung ist, sondern etwas, wo sich Menschen nicht mehr so allein fühlen, wo sie einfach auch in diese Alternative Hilfe und Unterstützung finden in diesem Gefühl der Überforderung und dann vielleicht so etwas wie Zuversicht oder auch ein Stück weit Hoffnung für alternative Zukünfte entstehen kann, die wir, wenn wir uns sozusagen in diesem Gedankenkarussell aufhalten und nicht diesen Entschluss fassen, einfach auch nicht von selbst oder aus sich selbst heraus, herausbewegen können.
Ein Begriff, den Sie gerade genannt haben, würde ich zum Schluss gerne nochmal aufgreifen, nämlich die Grenzen. Wie wichtig ist es, auch um die Denkräume wirklich gestalten zu können, in denen wir miteinander in Kontakt treten, sich klar darüber zu werden, was sind meine Grenzen? Also was ist mir wichtig, wovon rücke ich nicht ab?
Ja, das sind, glaube ich, eben auch Prozesse, in denen wir uns bewegen, die sehr viel damit zu tun haben, wie geübt oder gewohnt es für mich ist, mich mit diesen Fragen tatsächlich zu beschäftigen. Also es gibt natürlich häufig emotionale Gewissheiten, an denen ich feststelle, mir tut etwas nicht gut oder ich habe Schmerzen oder ich habe eben eine bestimmte emotionale Reaktion, die ich nicht haben möchte. Und das ist für mich dann eine Grenze. Aber letztlich sind es natürlich auch Reaktionen auf etwas, wo ich denke, das geht zurück auf ethische Grundhaltung. Das sind moralische Überzeugungen. Das sind Werte, mit denen wir umgehen wollen. Und da gibt es dann manchmal eben noch mehr Möglichkeiten, glaube ich, sich auch sprachlich mit sich selbst darüber auszutauschen. Also zu überlegen, welcher Wert ist es denn, der für mich nicht verhandelbar sein sollte? Welche Grenze bedeutet für mich das Grundgesetz oder die Verfassung? Wie möchte ich, dass mit Menschen umgegangen wird? Und was schaffe ich vielleicht auch selbst nicht in meinen idealen Vorstellungen immer einzuhalten? Und da lässt sich natürlich nichts sozusagen programmatisch festlegen, aber ich glaube, wir haben Leitlinien, wir haben uns Gesetze gegeben, wir haben die Charta der Menschenrechte, wir haben bestimmte Vorstellungen davon, was die Würde des Menschen oder die humanistischen Grundwerte angeht. Und das auf sich zu beziehen. Und sei es, dass Sie einfach mal mit Freunden einen Abend zu diesen Themen machen und einfach mal einen großen Pot Spaghetti kochen und sich überlegen,
ja,
was ist es eigentlich?
Ja. Und ich behalte auch dieses sich mit sich selbst darüber austauschen, was die eigenen Grenzen ist. Also wir üben das gemeinsam, einen klaren Kopf behalten. Vielen Dank, Ina Schmidt, Autorin und Philosophin.
Danke Ihnen.